Ja, schönen guten Morgen. Ist das richtig so oder ein bisschen höher? Besser, ne? Ja, ich habe euch was mitgebracht aus Jesaja. Jesaja 43, 1 bis 7. Überschrieben: Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Der Text lautet: Aber jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, bin ich bei dir, und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich, der Herr, dein Gott, ich, der Heilige Israels, dein Retter, ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich, Kusch und Seba an deiner Stelle. Weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen hin an deine Stelle und Völkerschaften anstelle deines Lebens. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Vom Sonnenaufgang her werde ich deine Nachkommen bringen, und vom Sonnenuntergang her werde ich dich sammeln. Ich werde zum Norden sagen, gib her, und zum Süden halte nicht zurück. Bringe meine Söhne von fern her, und meine Töchter vom Ende der Erde, jeden, der mit meinem Namen geschaffen ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen, den ich gebildet, ja, gemacht habe. Amen. Ja, Gott spricht zu seinem Volk durch seinen Propheten Jesaja. Er hat dem Volk Israel damals beides verkündet: die Verschleppung nach Babel und sogar die Rückkehr aus dem Exil, lange bevor es geschah. Und wenn man das ganze Buch Jesaja mal liest, merkt man, dass viele Dinge, die er damals prophezeite, noch vor uns liegen. Das geht bis ins tausendjährige Reich Jesu Christi. Ich denke, jeder hat schon mal gelesen, dass der Löwe Stroh frisst oder Gras und das Lamm in seiner Nähe weiden kann, ohne gerissen zu werden. Welch ein Friede! Die ersten, denen die Botschaft später gelten sollte, waren die in Babel gefangen gehaltenen Juden. Und man muss sich das mal vorstellen: Jerusalem war noch nicht zerstört, die Leute waren noch nicht verschleppt. Und vielleicht 110 Jahre vorher verkündet Jesaja das. Und dann spricht er über die Rückkehr, und das ist dann noch viel länger im Voraus. Gott macht seinem alttestamentlichen Volk wunderbare Zusagen lange im Voraus. Und dabei ist es ihm egal, was feindliche Mächte beschlossen haben. Als er diese Prophezeiung von sich gegeben hat im Auftrag Gottes, da stand ein anderer Angreifer, die Assyrer, vor der Tür, bedrohten Jerusalem. Und er bekam auch einen Brief vom König der Assyrer. Und was macht er damit? Er geht in den Tempel und liest ihn Gott vor. Also wenn du so einen Drohbrief vom Feind bekommst in irgendeiner Weise, Schwierigkeiten, so ein ganz dickes Ding, geh einfach zu deinem Gott. Und dann, ich sag's mal so, klopft Gott dem Jesaja auf die Schulter und sagt, nun geh mal hin, dein König ist im Tempel. Der liest gerade den Brief. Sag ihm, der wird keinen Pfeil hier reinschießen. Und in der nächsten Nacht starben Hunderte, Jahrtausende der Angreifer. Und sie zogen ganz schnell sich fürchtend ab. Gott hatte gerettet. Sein Wort gilt auch dann, wenn äußerlich noch gar nichts zu sehen ist. Manchmal, du hast gebetet und es scheint sich nicht zu bewegen. Aber vertrau deinem Gott. Lass nicht locker. Bei Gott sind auch zukünftige Dinge schon beschlossene Sache. Und sogar vollendete Gegenwart. Der Glaube hat immer diesen göttlichen Blickwinkel und hat es damit zu tun, dass Gottes Wort gewiss ist. Du kannst dich drauf verlassen. Die Anrede hier ist so gehalten, dass der Einzelne wie auch das Volk angesprochen ist. Auch Jesus hat manchmal zu Massen von Menschen gesprochen und dann ganz gezielt den Einzelnen erreicht. Zu ihm persönlich gesprochen. Das ist das Wunderbare, wenn Gott zu uns spricht, ob es durch eine Predigt, ob es bei deiner Bibellese oder ob er in deine Gedanken ganz persönlich hineinspricht. Er will immer dein Herz erreichen. Er möchte dich ganz persönlich ansprechen. So gilt dieser Text eben nicht nur dem alttestamentlichen Gottesvolk damals, sondern der Gemeinde Jesu, dir und mir auch heute. Wir sind gemeint. Und wenn wir auf die historische Situation blicken, dann werden die Gefangenen in Babel einmal ganz sicher diese Ermutigung nötig haben, die schon von Gott ausgesprochen wurden durch seinen Propheten lange, bevor es da war, es sichtbar wurde. Und so bekommen sie diese herrlichen Zusagen. Und ich denke mir, in der Verbannung, sie waren ja 70 Jahre dort, hat ihnen das Halt und Hoffnung gegeben. Gott wird uns befreien. Er wird uns erlösen. Er ist bei uns. Und er hat ihnen dann ja neue Propheten unter ihnen aufstehen lassen. Denken wir an Daniel, denken wir an Hesekiel. Gott stellt sich ihnen vor als der Schöpfer. Nicht allgemein als der Schöpfer. Natürlich ist er jedes einzelnen Schöpfer. Aber auch als der Schöpfer dieses Volkes. Ich habe euch gewollt. Ich habe euch gebildet. Ich habe euch geschaffen. Und zuallererst gilt das jetzt hier für die Entstehung und Erwählung dieses Volkes Israel. Alles hatte so unscheinbar, so klein begonnen. Ein kinderloser Abraham ließ sich von Gott rufen und verließ seine alte Heimat. Und er bekam Gottes Zusagen. Ich denke mir, so ein schöner, klarer Sternenhimmel. Und Gott sagt zu ihm, kannst du sie zählen? so werden deine Nachkommen sein. Und er hatte noch nicht einmal einen Sohn. Er musste sogar über ein Jahrzehnt warten. Kann eine lange Zeit sein, bis dieser verheißene Sohn endlich geboren wurde. Aber er ließ sich auf Gott ein. Es heißt, als Gott das zu ihm sagt und er den Sternenhimmel ansieht, da heißt es von ihm, und er glaubte Gott. Diese Geschichte berührt mich deshalb. Ich war schon unterwegs beim Predigen, ich war schon Pastor. Ich habe sehr früh angefangen, bin lange unterwegs, müsste jetzt nachrechnen, aber es sind zig Jahre. Und mein Vater ist, bevor ich 21 wurde, gestorben, war lange krank, hat durch Gebetserhörung erlebt, dass er 7 Jahre lebte, obwohl er ein Vierteljahr vom Arzt bekommen hatte. Und irgendwie fehlte mir da was. Irgendwie war er zu früh weggegangen. So empfand ich das. Und ich weiß, dass ich zwischen 2 Gottesdiensten an einem Ort unterwegs war, mal so einen Abendspaziergang machte und genau so einen Sternenhimmel. Und dann geschah Folgendes. Mitten in mein Herz hinein, in meine Gedanken, höre ich die Stimme Gottes, nicht hörbar, sondern in meine Gedanken. Ich bin jetzt dein Vater. Das hat mich so bewegt. Und seitdem war dieses Fehlende in meinem Herzen weg. Es war ausgefüllt. Ich wusste, er ist bei mir. Es bewegt mich zutiefst immer noch, wenn ich daran denke. Und diese Zusage, die gilt. Er ist auch bei dir. Du empfindest das nicht immer. Es gibt Momente, da haben wir das wirklich ganz stark, auch gefühlsmäßig. Aber er ist auch da, wenn du nichts fühlst. Du kannst dich darauf verlassen. Halleluja. Ich habe gesagt, Abraham vertraute Gott. Und Gott liebte ihn und er sagte von Herzen Ja zu ihm und seinen Nachkommen. Er schloss einen Bund mit ihnen, den Gesetzesbund, am Sinai später. Und auch mit uns hat er diesen Bund, einen neuen Bund geschlossen durch Christus. Nicht auf Steintafel, nicht nur mit Buchstaben, sicher haben wir hier auch Buchstaben. Aber lebendig wird das Ganze durch seinen Geist. Wenn du auf einmal liest und sagst, das habe ich doch schon so oft gelesen, aber das habe ich noch nie gesehen, das habe ich noch nie gehört und erkannt. Auf einmal redet der Text, spricht dich persönlich an. Es ist der Geist Gottes, der ihn lebendig macht. So sind wir durch den Glauben an Christus zu einer Neuschöpfung Gottes im Geist geworden. Eine neue Kreatur, wie es bei Luther heißt. Eine neue Schöpfung. Und Jesus' stellvertretendes Sterben und Auferstehen hat diese Basis für deine und meine Erlösung für immer geschaffen. Darum brauchst du dich nicht mehr zu fürchten. Trotzdem hören wir, wenn wir das ganze Buch Jesaja lesen, vom Erschrecken vor der Heiligkeit Gottes, als er berufen wird. Und so erging es auch dem Mose als Gott ihm am Dornbusch erschien. Diese Ehrfurcht überkommt Menschen oft, wenn der lebendige Gott, der heilige Gott, plötzlich auf irgendeine Weise in ihr Leben tritt. In dein Leben, in mein Leben. Und diese Ehrfurcht vor Gott sollen wir auch haben. Aber, und jetzt kommt das Aber, die Ehrfurcht vor Gott soll uns niemals, niemals, niemals von der Gemeinschaft mit Gott abhalten. Denn er liebt dich. Er möchte Gemeinschaft. Er wartet darauf, dass du eine Zeit mit ihm hast, an jedem Tag. Er ist da. Er hört. Bist du auch da? Oder sagst du, ich bin heute so müde? Neuerdings gibt es wache Momente mitten in der Nacht bei mir. Kann altersmäßig wohl zusammenhängen. Aber dann, ja, die vielleicht auch. Aber dann stehe ich auf, lese ein bisschen. Und dann lege ich mich wieder hin und sage, Herr, so anderthalb Stunden wären doch wieder gut. Er hört das. Und er macht das. Ich bin manchmal so schnell weg, dass ich es gar nicht, wenn ich denn aufwache, denke ich, ich bin gerade am Einschlafen, aber ich bin schon anderthalb Stunden, habe ich schon geschlafen. Also fürchte dich nicht. Und wir lesen dieses fürchte dich nicht immer wieder in der Bibel. Ich habe es nicht gezählt, aber es kommt hunderte Mal vor. In unserem Text weist er Israel auf sein mächtiges Eingreifen, auf seine Fürsorge, auch bei der Entstehung des Volkes hin. Es ist, als wenn er sagen wollte, habe ich mich nicht schon immer um dich in väterlicher Weise gekümmert? Denkt an das, was ich aus meinem eigenen Leben gerade erzählt habe. Du kannst dich entspannen, denn ich habe dich lieb. Und das gilt genauso für uns, für jeden von uns. Unser Glaubensohr und Glaubensauge auf Gottes Zusagen und sein Tun achtet, da kannst du die Angst beiseite legen. Anstelle der Angst darf nun kindliches Vertrauen treten. Jesus weiß um unsere mancherlei Ängste und unser Besorgtsein. Ängste auch vielleicht vor der Zukunft. Manche haben Angst, das Leben zu verpassen. Oder es sind Ängste vor Problemen, die auf uns zukommen könnten. Krankheit, Tod, da tut etwas an einer bestimmten Stelle weh. Oh, könnte das was Schlimmes sein? Ich lege dann immer die Hand drauf, mache ich auch bei mir selber und sage, in seinen Wunden bin ich geheilt. Du musst da manchmal hartnäckig sein. Ich habe das vielleicht wahrscheinlich schon erzählt, dass mir mein rechtes Bein Schwierigkeiten machte eine ganze Zeit lang. Hat Wochen gedauert. Und ich habe jeden Tag immer wieder gesagt, Herr, ich danke dir, dass ich in deinen Wunden geheilt bin. Und ich stelle mich mit diesem Bein, es kam hier aus dem Rücken, ganz unten, Kreuzbein, da war die eigentliche Stelle und Ursache. Und da habe ich die Hand immer wieder aufgelegt, mich unter das Blut gestellt, habe auch mal mit dem Teufel geschimpft und habe gesagt, du wirst nicht siegen. Der Herr ist größer. Und ich bin genauso stur wie du. Ich werde es jeden Tag wieder sagen, bis es weg ist. Es ist weg. Ich weiß gar nicht wann. Es hat sich so ausgeschlichen. Also gib nicht auf. Gott macht nicht nur Sprüche, wie die Werbefachleute das manchmal tun. Große Tüte und wenig drin. Und manchmal hält es nicht das, was es verspricht. Wenn er dir sein Fürchte dich nicht zuruft, dann meint er das so. Und er sagt dir auch klipp und klar, warum du und ich mich nicht mehr fürchten müssen. Ich, erstens, habe dich erlöst. Für die Juden damals wird das die Befreiung aus der Gefangenschaft in Babel später bedeuten. Für uns bedeutet es die Befreiung aus der Bindung der Sünde und der Macht Satans. Wir sind nicht mehr seine Sklaven. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde, von der uns Christus befreit hat, nämlich vom Sündigen müssen. Wir können noch sündigen, dazu sind wir noch fähig. Aber wir werden durch den Geist Gottes mehr und mehr, ja, stark werden in Gott, werden Versuchungen überwinden. Vor allen Dingen, wenn wir erkennen, welch große Liebe dahinter steht, die Jesus zu unserem Retter und Heiland werden ließ. Es ist nicht mehr das Gesetz. Du musst, du sollst, streng dich an. Habt ihr das mal probiert? Geht immer in die Hose. Aber wenn ich darüber nachdenke, wie lieb er mich hat, willst du einen, der dich lieb hat, enttäuschen? Das ist viel, viel schwerer. Und er hilft dir auch. Ich darf ihn bitten. Herr, ich bin an der Stelle ein bisschen schwach und schlapp. Ich brauche deine Hilfe. Mach ein Gebet draus. Er sorgt dafür, dass auch die Alltagssorgen uns nicht über den Kopf wachsen. Jesus spricht in Matthäus 6, 25, 26 darüber, dass die Menschen fragen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Und der Schrank ist voll, ne? Oder? Habt ihr noch einen Bügel frei? Kaum, ne? Manchmal muss man was in die Altkleidersammlung geben oder verschenken. Es gibt Leute, die sich freuen. Jesus sagt uns hier, dass wir einen Vater im Himmel haben, auf den wir unsere Sorgen voller Vertrauen werfen dürfen. Aber du musst werfen. Mit nur so ein bisschen legen geht nicht, die kleben. Richtig mit Bogen und Ruck und volle Pulle. Das heißt nicht, dass wir die Hände einfach in den Schoß legen und sagen, der Vater macht's schon. Aber wir sollen uns nicht mehr von der Sorge beherrschen lassen. Wir dürfen immer wieder betend zu ihm kommen und sagen, Vater, öffne du eine Tür. Und wir dürfen in Versuchung und Anfechtung Sieg haben. Wir müssen uns nicht mehr mit der Masse den allgemeinen Trends der Zeit anpassen. Ihr habt schon so einiges im Gebet zum Ausdruck gebracht. Da gibt es zum Beispiel die Ansprüche, die ständig steigen und oft dann Neid hervorrufen. Je mehr er hat, je mehr er will. Oder es gibt die gesellschaftlichen Trends im Zusammenleben, häufige Scheidungen, Ehe auf Probe, Freizügigkeit in der Ehe und was es alles so gibt, sind jetzt nur Stichworte. Andere wieder nehmen es mit der Wahrheit nicht so genau oder stellen ihr Ego so in den Vordergrund, Hauptsache ich komme zur Geltung. Oh, was sind die Leute heute geltungsbedürftig? Schaut mal auf Instagram oder schaut überhaupt nicht, es lohnt sich eigentlich nicht. Wenn der Herr in unserem Leben den ersten Platz eingenommen hat, dann ergibt sich die Werteskala deines Lebens wie von selbst. Er ist der Herr, er ist der Erste. Und dann bekommt alles seine richtige Reihenfolge. Zweitens, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Gott kennt uns ganz genau, er weiß über dich Bescheid. Er hat dich geschaffen. Er kennt deinen Namen, er kennt auch dein Leben. Du brauchst ihm nichts vorzumachen. Du kannst ihm auch nichts vormachen. Er sieht dir ins Herz. Als die 7 Söhne des Isai auftauchten und einer König werden sollte und Samuel ihn salben, da sagt er immer, nein, da ist es nicht. Da ist es auch nicht. Und es war keiner mehr über. Ach ja, wir haben noch einen auf der Weide, den haben wir vergessen. Das ist der Jüngste. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sah das Herz an. David, ein Mann nach meinem Herzen, sagt Gott. Wer bei seinem Namen von Gott gerufen wird, der weiß, ich bin wirklich gemeint. Und er tut es immer wieder durch seinen Geist, durch ein Gotteswort, das dich ermutigt oder korrigiert, durch Gedanken in der Gebetszeit, die er in deine Gedanken hineinspricht, beim Hören einer Predigt, hoffe ich doch, durch ein Lied, das mich berührt oder besonders anspricht. Und deshalb darf ich immer wieder voller Vertrauen zum himmlischen Vater kommen und wissen, er versteht mich, er kennt mich, er liebt mich. Er ist mir durch Jesus ganz nahe und durch seinen Geist, der mir das Wort aufschließt. Und diese Beziehung zum Herrn, der alle Zeit bei mir ist, ich habe gesagt, ob du es fühlst oder nicht, er ist da. Ihr kennt ja alle auch dieses Bild von den Spuren im Sand, dass da nur eine Spur plötzlich war und das war so eine schwierige Zeit. Und der Mensch, der das im Traum wohl sieht, da sagt, ach, dachte ich mir doch gleich, da war ich alleine gelassen. Und dann sagt der Herr zu ihm, nein, da warst du nicht alleine. Die Spur, das ist meine Spur, ich trug dich. Ja, ich darf sein geliebtes Kind sein. Das ist von unschätzbarem Wert. Und das Dritte, der dritte Grund, warum du dich nicht fürchten musst, du bist mein. Ich kann auch sagen, sein. Wir erkennen, wir gehören zu Jesus. Wir können mit allem, mit Sorgen, mit Nöten, mit Freuden zu ihm kommen. Er steht uns bei, er freut sich mit uns, er hilft uns über die Hürden und trägt uns durch. Manchmal öffnet er eine Tür, ja, da weißt du gar nicht wie. Die Familie meiner Tochter, unserer Tochter, fuhr in Urlaub. Der Bus, mit dem sie gefahren sind, also ihr Bus, ist schon ein bisschen älter. Sie kommen noch durch den Karawanentunnel in Österreich. Aber als sie rauskommen, da gibt das so ein Gerumpel. Sie fahren rechts ran und nichts geht mehr. Der ADAC kommt nach 2 Stunden. Es war mitten in der Nacht. Geht nicht so schnell. Schleppt sie zu einer Autowerkstatt. Aber es ist Samstag. Keiner da. Es kommt auch keiner. Und meine Tochter ruft uns dann an. Betet mal, dass irgendwas passiert. Und da haben wir gebetet, dass doch jemand kommt. Irgendwie. Und es kam jemand. Sie rief dann wieder an. Der hat zwar nichts gemacht, aber hat mal sich überreden lassen, zu gucken, was es denn sein könnte. Ja, das können wir Montag reparieren. Na gut, das ist nicht so ganz das Tollste. Sie haben sich dann ein Zimmer genommen und er hat ihnen gesagt, wo man vielleicht noch einigermaßen günstig wohnen könnte. Jedenfalls haben wir dann beten müssen, dass es das auch ist und sie weiterfahren können. Und so ist es dann auch gekommen. Sie sind inzwischen dort im Urlaubsort angelangt. Halleluja. Gott erhört Gebet. Nicht immer ganz so, wie wir uns das vielleicht wünschen, aber er öffnet eine Tür. Du bist mein. Wir gehören ihm mit unseren Sorgen, wir gehören ihm mit unserer Freude. Auch dann, wenn wir Ratführung oder offene Türen oder den richtigen Weg brauchen. Uns gehört auch sein überfließendes Leben. Rechne mit Segen. Rechne mit Segen. Mit Durchhilfe, mit Trost, mit innerem Frieden, mit Schutz, mit Geborgenheit. Stell dich unter sein Blut, wenn du ins Auto steigst oder aufs Fahrrad. Manchmal auch als Fußgänger brauchst du diesen Schutz. Und fließendes Leben. Du kannst nicht alles versichern, aber du kannst immer beten. Und du kannst wissen, ich bin sein. Hier wird schon im Alten Testament der Eigentumsanspruch Jesu auf dein und mein Leben und seine große Liebe zu uns bezeugt. Der Herr hört nicht auf, um dich, um mich zu werben, um sein Volk. Und er ist größer als alles, was auf uns zukommen kann. Hier ist auch von Anfechtungen und Schwierigkeiten die Rede. Da heißt es, Ströme sollen dich nicht ersäufen. Israel wird wahrscheinlich an die Errettung im Schilfmeer oder Roten Meer, wie immer man es sagen will, gedacht haben. Wie Gott mitten durch einen Weg bahnte und der Feind ja, ihnen auf den Fersen war. Jesaja sagt nicht, dass es in deinem Leben dieses Hochwasser nicht geben wird. Ereignisse, wo uns bildlich gesprochen das Wasser bis zum Hals steht. Es gibt durchaus bedrohliche Situationen und Umstände, aber Jesus ist größer als alle Not. Du darfst ihm vertrauen. Du darfst damit rechnen, dass er dir Ausweg und Hilfe zeigt und schafft. Als weiteres wird hier gesagt, Feuer soll dich nicht versengen. Nun, in Babel haben es dann unter Nebukadnezar die 3 Freunde Daniels buchstäblich erlebt. Die 3 Männer im Feuerofen ist das wahrscheinlich in deiner Bibel überschrieben. Auch uns sind die Flammen der Anfechtung, das heißt Umstände, die uns schaden wollen, nicht unbekannt. Wenn mitten auf der Urlaubsreise das Auto streikt oder was auch immer. Manchmal versucht, das unseren Glauben zu untergraben, will dir die Hoffnung rauben, will dich unsicher machen. Gott erspart uns nicht immer alles, aber schenkt uns die Kraft und die Gnade zum Überwinden. Und in der Offenbarung wird eine wunderbare Aussage darüber getan. Offenbarung 12,11, du solltest es auswendig lernen. Und sie haben ihn, Satan in Klammern, überwunden durch das Blut des Lammes und das Wort ihres Zeugnisses. Sag laut, was du glaubst, und beruf dich aufs Blut, und es wird dir werden. Unser Bekenntnis der Wahrheit von Gottes Wort und das Blut Jesu sind ganz starke Waffen zum Überwinden. Und der Feind weiß das. Darum hält er dich manchmal vom Bibellesen ab. Darum will er dich, naja, das ist doch so eine alte Sache mit dem Blut, will er dir das madig machen. Soll es in Vergessenheit geraten. Er hat Angst davor. Lass dich nicht ins Bockshorn jagen. Keiner, der sich Jesus anvertraut, ist je enttäuscht worden. Nicht alle deine Wünsche gehen in Erfüllung, aber Gott hält all seine Versprechen. Habe ich, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt. Vielleicht erinnerst du dich. So heißt es hier im Text, den ich bin der Herr, dein Gott, ich der Heilige Israels, dein Retter. Gottes Namen sind immer auch Programm. Er ist nicht nur der Herr, er ist auch der Heilige und er ist auch dein Retter. Aber da ist am Ende noch so eine komische Stelle. Gott gibt Menschen und Völker an Israels Stelle. Was soll ich damit anfangen? Gott handelt nicht nach Verdienst oder Würde von Menschen. Nicht, weil Israel oder wir neutestamentlichen Gläubigen bessere und liebenswertere Menschen wären, liebt er uns. Er liebt dich einfach aus Gnade. Ganz unverdient. Nicht, weil du so eine schöne Nase oder Augen hast. Israel machte aus dieser Gnadenwahl Gottes aber oft einen Anspruch. Sie betonten in der Auseinandersetzung mit Jesus einmal, sind wir nicht Abrahams Kinder? Johannes 8,33. Wir sind doch die Erwählten. Wir sind doch schon lange gläubig, 30 Jahre, oder? Vielleicht 50? Sie übersahen, und manchmal wir auch, dass sie zum Dienst für Gott berufen und ausgesondert waren. Gerade Stolz, Überheblichkeit, Selbstzufriedenheit stehen den Plänen Gottes oft im Wege, halten seine Sache auf. Und zwei Bibelstellen zeigen uns den richtigen Weg, wozu wir erlöst, wozu wir berufen sind. 1. Thessalonicher 1, Vers 9, ihr habt euch von den Götzen zu Gott bekehrt. Das heißt, ihr ging in die Richtung und jetzt sind die umgekehrt. Um dem Lebendigen, jetzt kommt es, und wahren Gott zu dienen. Und das Zweite, wie wir dienen sollen, steht dann in 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk des Eigentums. Hört sich alles richtig gut an, oder? Damit ihr die Tugenden, gemeint sind die Vorzüge und Wohltaten, dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Sprich darüber, mach den Menschen sein wunderbares Wesen groß. Das ist übrigens die Aufgabe des Heiligen Geistes auch immer wieder in deinem Herzen. Er zeigt uns, wie Gott ist. Jesus, warum war er auf dieser Erde? Außer uns zu erlösen, uns zu zeigen, wie der Vater ist. Aber jetzt haben wir noch nicht die Frage beantwortet. Als Gott Israel erwählte, ließ er andere Völker zurückstehen. Die einen waren nicht besser als die anderen oder schlechter, aber Gott wollte durch dieses Volk die anderen Völker erreichen. Er nahm sie als Werkzeug, um sie auf Gott hin zu ihnen Gott ja, nahe zu bringen, sie darauf hinzuweisen. Und genauso ist es mit der Gemeinde Jesu. Wir sollen seine Zeugen sein. Und wenn du schriftlich brauchst, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Oft nimmt Gott für diese Aufträge allerdings nicht die ganz Großen. Das Kleine, das Verachtete. 1. Korinther 1, 26 sagt Paulus, seht eure Berufung, Brüder, es sind nicht viel Weise nach dem Fleisch oder nach dieser Welt, nicht viel Mächtige, nicht viel Edle. Und 28, 29 im selben Kapitel, und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nichts ist, damit er das, was etwas ist, zunichte mache, dass ich vor ihm kein Fleisch rühme. Wenn du immer gedacht hast, du bist der letzte Krümel, dann bist du gerade richtig. Er kann dich gebrauchen. Gott braucht nicht irgendwie, wer weiß was. Denn die Großartigen in dieser Welt stehen manchmal sonderbar daneben. 1. Korinther 1, 21 könnte man mal lesen. Aber auch Weise und Gelehrte kann Gott gebrauchen, wenn sie demütig sind und sich rufen lassen. Siehe Paulus. Und das Neue Testament zeigt uns, dass es nötig war, dass Gott selbst in Christus sich zu uns aufmachte und den Weg bahnte. Er gab sein Leben an unserer Stelle und schenkte uns diese Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Er zeigte uns durch sein Leben, durch seine Worte, wie der himmlische Vater wirklich ist. Johannes 14, 9 sagt er, einer der Jünger fragt, wie ist denn der Vater? Zeig uns den Vater. Und er sagt, wie lange wanderst du schon mit mir? 3 Jahre? Fast? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Sie sind wesenseins. Und in den letzten Versen bis zum 7., 5 bis 7 ist von der Sammlung Israels die Rede. Und vieles davon steht noch aus. Manches wird sich erst erfüllen, wenn der Herr wiederkommt. Aber seit der Gründung des Staates Israel sehen wir, dass Gott doch teilweise manche Verheißungen bereits erfüllt. Das liegt daran, dass er bundestreu ist. Er hält seinen Bund. Er hält auch seinen neutestamentlichen Bund mit dir und mir. Keiner braucht auf jene eifersüchtig zu sein. Denn Gott hat mit jedem von uns einen wunderbaren Plan, wenn wir ihn wirken lassen. Im Epheserbrief, Kapitel 1, findest du ihn. Hab euch das schon mal als Hausaufgabe gegeben, ich gebe es euch wieder. Man kann das nicht oft genug lesen, dass das ganze Erbe drin und wann er angefangen hat, dich zu lieben. Da warst du noch nicht mal ein Embryo. Da hat er schon mit angefangen. Und er liebt dich immer noch. Er hat einen wunderbaren Plan, wenn du ihn wirken lässt, dann findet der auch seinen Weg. Und dabei wird deutlich, dass wir als Volk Gottes auf jeden Fall Gottes Zeugen sein sollen. Und wir können das nur mit einem erlösten Herzen und mit Hilfe des Heiligen Geistes. Du kannst keinen überzeugen, wenn der Geist Gottes nicht mit deinen Worten ist, wenn er die nicht bewegt und gebraucht und benutzt. Es geht nicht um deine glatten Worte, um deine Redefähigkeit. Es geht einfach um die Echtheit und die Liebe Gottes, die darin zum Ausdruck kommt. Es kann auch eine Tat sein. Mit Liebe, mit seiner Liebe und Gnadenwahl will er dich und andere in seine wunderbare Gemeinschaft immer wieder hineinnehmen, Tag für Tag. Er will sie dir schenken. Freu dich drauf, denn das geht weiter in alle Ewigkeit. Und der Herr hat längst damit begonnen, dich zu segnen, Gemeinschaft mit dir zu suchen. Und die kann noch immer besser werden, immer enger. In der Ewigkeit wird sie dann sogar im Schauen sein. Noch ist das alles im Glauben. Manchmal spüren wir was, manchmal spüren wir nicht so viel. Aber er ist immer da. Freu dich drauf, dass er dir heute, vielleicht durch sein Wort, vielleicht durch einen Satz, begegnen wollte. Freu dich drauf, dass er mit dir geht, nicht nur durch diesen Tag, nicht nur durch diese Woche, sondern weiter. Jeden neuen Tag, bis in alle Ewigkeit, bis du ihn schaust, wie er wirklich ist. Denn unser Erkennen ist immer noch Stückwerk. Der Herr segne uns ganz neu und schenke uns dieses offene Herz, in das immer wieder hineinfällt sein guter Same. Ich hoffe, ich habe ein bisschen heute ausgesät. Amen. Amen. Herr, wir bitten dich, dass du